Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist in der Politik so und das ist auch bei der Papstwahl so.
Mutti in unserem Konklave-Podcast. Ganz privat, exklusiv, nur für uns.
Das Konklave. Der Podcast zur Papstwahl.
Einmal werden wir noch wach, heißer, dann ist Papstwahltag. Morgen Nachmittag beginnt das Konklave in der Sixtinischen Kapelle. Und wir hatten mal die Altbundeskanzlerin angefragt für ein Interview und überraschend hat sie zugesagt, weil sie Fan und Hörerin unseres Podcasts ist. Und die Kollegin Lara ist deswegen nach Berlin gefahren und hat mit ihr gesprochen, welche Wünsche Angela Merkel an den nächsten Papst hat. Und noch einiges mehr erfahrt ihr nachher in dieser Podcast-Folge und zusätzlich auch in einer Bonus-Episode mit dem kompletten Interview.
Ja, die katholische Kirche braucht also einen neuen Papst. Im Moment ist Sedis Vakanz, der Papststuhl ist leer. Durch diese spannende Zeit begleiten wir euch. Wir sind Tobias und Susanne, Journalisten bei domradio.de.
Wie läuft ein Wahlgang ab morgen Nachmittag? Welche kuriosen, skurrilen Vorgaben gibt es für die Wahl? Und wie wird mit denen verfahren, die Geheimnisse ausplaudern? Darum soll's heute auch gehen.
Als erstes wollen wir aber auf ein letztes Geschenk schauen von Franziskus. Dazu holen wir unseren Kurzzeitrömer in dem Podcast domradio.de Chefredakteur Renardo. Ein altes Papamobil bekommt ein neues Zuhause, kann man sagen.
Das ist die Geschichte, die gestern hier alle Leute bewegt hat. Das ist so dieses eine Bekannte, mit dem der auch immer über den Petersplatz gefahren ist. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Jeep, wo dann so eine große gebogene Glasscheibe drüber ist. Und Franziskus hat sich als letzten Wunsch gewünscht, dass das Kindern in Gaza geschenkt wird. Kann man sich die Frage stellen, was wollen Kinder in Gaza mit einem Papamobil? Das wird jetzt umgebaut von der Caritas zu einer mobilen Krankenstation mit Medikamenten und so weiter. Einerseits natürlich eine total bewegende Geste, dass der das überhaupt macht. Ich glaube, sowas ist noch nie passiert. Auf der anderen Seite auch total clever, weil es dann dazu führt, dass halt wieder über die Situation der Kinder in Gaza berichtet wird und das nicht ins Vergessen gerät.
Also auf jeden Fall eine tolle Geste, finde ich. Und eine Hörerfrage können wir jetzt auch noch abarbeiten an dieser Stelle, die dringend ist. Wir haben ja über die deutschsprachigen Kardinäle am vergangenen Freitag gesprochen. Kurz den Wiener Kardinal Schönborn. Nur gestreift, der ist ja 80, hat keine Stimme mehr im Konklave. Aber der Hörer sagte, er könne ja dennoch gewählt werden. Hat er absolut recht, oder Renardo?
Theoretisch ist das möglich, genauso wie ich gewählt werden könnte. Jeder ledige Katholik kann zum Papst gewählt werden. Die wählen natürlich in der Regel aus ihrem eigenen Kreis. Es gibt im Moment aber tatsächlich Vermutungen, dass so Leute wie Sean O'Malley, der Erzbischof von Boston, der auch gerade 80 geworden ist, theoretisch eine Option sein könnte. Was bei Christoph Schönborn dagegen spricht, ist einfach seine gesundheitliche Situation. Also der ist sehr wichtig, das habe ich ja gesagt, das ist so ein Vermittler im Vatikan. Der genießt sehr, sehr viel Respekt. Aber wenn man so die letzten Monate den getroffen hat, ich habe das im Oktober, der hat eigentlich die letzten Jahre immer schon darauf gewartet, dass er von seinem Erzbischofsposten zurücktreten kann. So ein Running Gag hier im Vatikan ist, der steht alle 3 Monate beim Papst vor der Tür und sagt, darf ich endlich zurücktreten? Der Rücktritt wurde jetzt angenommen im Januar zu seinem 80. Geburtstag. 5 Jahre später, als es bei einem Erzbischof sowieso der Fall ist. Und wenn man mit ihm redet, merkt man, der ist einfach müde. Und selbst so ein Amt des Erzbischofs ist ja schon anstrengend. Und wenn man sich überlegen würde, das dann noch mit dem Papstamt, was einer der stressigsten Jobs der Welt ist, ich glaube, der wäre der Erste, der selber sagen würde, sucht euch jemand anders, das wird mir zu heftig.
Aber du hast es gerade gesagt, du könntest ja theoretisch auch gewählt werden. Würdest du die Wahl annehmen?
Natürlich, sicher würde er. Sowas lehnt man nicht ab.
Um Himmels Willen. Also so einer der größten Gedanken, was mir auch immer durch den Kopf kommt bei den Kardinälen, ist ja, mal abgesehen davon, dass es Leute gibt, die Macht wichtig finden, man hat dann ja A, kein Privatleben, aber auch B, niemals einen Ruhestand. Es wird nie der Moment kommen, wo der neue Papst dann sich zurücklehnen kann und sagen, jetzt packe ich die Füße hoch, jetzt kann ich mich nochmal entspannen an der Riviera für ein paar Jahre. Benedikt ist der Einzige, der das jemals gemacht hat, in den letzten 500 Jahren in Ruhestand zu treten, aber nur, weil der körperlich einfach nicht mehr in der Lage gewesen ist. Man sagt ja, nach der Wahl kommen die als erstes in den Raum der Tränen. Das ist eine Seitenkapelle neben der Sixtinischen Kapelle, weil das so ein schockierender, überwältigender Moment sein muss, dass man sich von allem, was man sich für sein Leben vorgestellt hat, komplett verabschieden muss. Und das war ja auch bei Benedikt zum Beispiel so. Der sagte, Ratzinger sagte, ja, ich freue mich drauf, die letzten Jahre noch in Ruhe in Regensburg zu sitzen, ein paar Bücher zu schreiben. Das kann man von einem Moment auf den nächsten vergessen.
Wir kommen dann gleich nochmal zu dir zurück, Renato. Dann sprechen wir über Rolandas Makrickas aus Litauen, einen der Papstwähler und Kandidaten.
Aber zurück zu unserem Thema von heute, denn heute ist der letzte Tag des sogenannten Vorkonklaves. Ab morgen beginnt quasi die heiße Phase der Papstwahl.
Und wir haben uns gefragt, wie läuft das eigentlich da ab hinter verschlossenen Türen?
Und das ist ja auch gar nicht so leicht, da an Informationen zu kommen, denn einiges bleibt ja durchaus auch geheim.
Aber es gibt tatsächlich einen päpstlichen Erlass dazu, wie die Wahl abgehalten werden soll.
Zuletzt hat nämlich Papst Johannes Paul II. Im Februar 1996 das Wahlverfahren neu festgeschrieben.
Papst Benedikt hat danach nochmal was geändert, was aber nicht weiter ins Gewicht fällt.
Genau, also jahrhundertelang war es möglich, einen Papst durch Akklamation, durch einen Kompromiss oder eben durch einen Wahlvorgang zu benennen.
Akklamation, das bedeutet durch Ausrufung, aber dabei durfte kein einziger Kardinal dagegen sein.
Und beim Kompromiss hat das ein bisschen anders ausgesehen?
Ja, dabei haben die Kardinäle einige Kollegen bestimmt, die sich dann einigen sollten. Die anderen haben sich rausgehalten. Unser Vatikanexperte Ulrich Nersinger meinte dazu, das habe ja so ein Geschmäckle.
Obwohl so schon lange nicht mehr gewählt wurde, hat also Johannes Paul II. Vor so ungefähr 30 Jahren entschieden, es wird ab jetzt ganz offiziell nur noch geheim gewählt und es braucht eben diese Zweidrittelmehrheit.
Genau, es gab auch mal eine andere Regelung, sagt Ulrich Nersinger.
Also heute ist erforderlich eine Zweidrittelmehrheit. Früher gab es auch die Vorschrift, dass zwei Drittel plus eine Stimme, weil man irgendwie Angst hatte, dass der Kandidat sich selber gewählt habe und dann entscheidend praktisch die Wahl ermöglicht hätte.
Um Gottes Willen, hätte ja ein bisschen was von der Wahl des Klassensprechers in der Grundschule oder des Bundeskanzlers. Man wählt sich einfach selber. Aber Johannes Paul II. Hat dann also 1996 diesen Erlass verfasst mit der Überschrift Universi Dominici Gregis, bedeutet der gesamten Herde des Herrn.
Mit genau diesem Schreiben hat sich der katholische Journalist Henning schon beschäftigt und wir steigen mal mit dem Worst Case, dem schlimmsten aller möglichen Vergehen im Konklave ein. Jemand plaudert was aus, Henning. Was passiert dann?
Die Gespräche mit dem Personal, die Wahl betreffend, sind eben komplett verboten. Und dort gibt es eben entsprechende Strafen. Das Kirchenrecht kennt ja eine sehr hohe Strafe, eben die Exkommunikation, eben der Ausschluss aus der Gemeinschaft der katholischen Kirche. Und da gibt es eben eine Tatstrafe. In dem Sinne, wenn man ein Vergehen, was definiert wurde, begeht, tritt dieses sofort ein.
Da versteht der Vatikan überhaupt keinen Spaß. Aber es sind ja auch erwachsene, weise, erfahrene Kardinäle, die wählen. Die machen sowas nicht, Herr Nersinger, oder?
Die Kardinäle sind also auch Plaudertaschen, um ein höfliches Wort noch zu verwenden, um nicht das Wort Klatschstanden zu sagen. Also man kommt dann doch irgendwie wieder an Informationen, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.
Also doch nicht so ganz abwegig. Johannes Paul II., der wusste schon, warum er das da reingeschrieben hat.
Offensichtlich. Da stehen auch noch ganz andere Sachen drin. Zum Beispiel, was ist, wenn einer der aktuell 133 Kardinäle morgen krank wird, der ist vielleicht vom anderen Ende der Welt extra zum Konklave angereist und dann liegt er mit 40 Grad Fieber im Bett und alles war umsonst?
Nee, für alles gibt's eine Lösung. Am Beginn des Konklave werden drei sogenannte Infirmarii benannt, bedeutet sowas wie Kümmerer für Kranke. Die werden vereidigt, sagt Henning.
Es läuft dann eben so ab, dass es einen Holzkasten gibt, der abschließbar ist. Und der wird bei dem eigentlichen Wahlgang dann gezeigt vor den Kardinälen, dass er auch leer ist. Dann wird dieser abgeschlossen und der Schlüssel davon auf den Altar in der Sixtina gelegt. Dann gehen diese drei Infirmarii zu den Kardinälen, die eben krank sind. Und dort können die dann, bringen sie Wahlzettel mit und können sie dann ihre Stimme abgeben.
Und selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass einer der Kardinäle sich die Hand verletzt beim Essen mit dem Messer rumspielt oder eine Glasscherbe von der Weinflasche ans Handgelenk kommt, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, wenn er dann nicht mehr schreiben kann. Auch da gibt es eine festgeschriebene Lösung.
Ein Kardinal leiht dem anderen die Hand, kann man so sagen. Und dadurch kommt es trotzdem zu einer Stimmabgabe in solch einem Fall.
Also dann ist die Geheimhaltung etwas aufgeweicht.
Aber nur in diesem einen einzigen Ausnahmefall wohl. Und dafür zuständig wäre ja einer der drei vereidigten Infirmarii. Ansonsten sind nämlich alle angehalten, ihre Stimme so abzugeben, dass es auch danach nicht mehr nachzuvollziehen ist. Soll heißen, die Kardinäle sollen bitteschön ihre Handschrift verstellen.
Das ist natürlich bei diesem Konklave etwas ein Fun-Fact fast, weil die meisten Kardinäle sich ja gar nicht kennen. Ich glaube, die wenigsten Kardinäle untereinander werden die Handschrift kennen, weil sie eben aus der ganzen Weltkirche kommen. Und daher eigentlich ein Widerspruch, aber der hat auch natürlich einen gewissen Hintergrund.
Okay. Wenn die Stimmen von kranken Kardinälen in der Holzkiste von den drei Infirmarii eingeholt worden sind und einer der Infirmarii für den anderen Kardinal mit der nicht schreibfähigen Hand einen Namen in wohlgemerkt verstellter Schrift notiert und alle anderen in der Sixtina auch ihre Vorschläge aufgeschrieben haben, wie geht's dann weiter?
Dann sind alle ganz müde, glaube ich. Jedenfalls kommt jeder mit seinem Wahlzettel nach vorne zum Wahlkomitee, das aus drei Kardinälen besteht, muss einen Schwur auf Latein leisten und dann gelangt der Zettel in die Wahlurne. Die Wahlzettel haben alle einen Vordruck. Oben steht drauf, Eligo in summum pontificem. Ich wähle zum obersten Pontifex. Und dann kommt eben der Name. Ja, und das ist wichtig zu wissen, sagt Henning.
Da kennt diese Konstitution einen sehr detailgeregelten Ablauf, nämlich genau bei dem Wort Eligo soll das passieren. Dort wird eine Nadel durchstochen und dann werden diese Stimmzettel gebündelt quasi, gesammelt. Bei einem ersten Wahlgang, der nicht erfolgreich ist, wird dieses Bündel erstmal vorne hingelegt, dass man sie besser handeln kann. Nach einem zweiten erfolglosen Wahlgang wird eben ein zweites Bündel angefertigt und beide Wahlbündel werden quasi verbrannt.
Der Ofen wird nämlich nur alle zwei Wahlen angeworfen, außer natürlich, es gibt weißen Rauch. Interessant ist auch, wo in dem Wort Eligo die Nadel durchgestochen wird, ist egal. Hauptsache Eligo.
Ich würde den I-Punkt nehmen, vielleicht. Dann hat man auch ein bisschen was zu tun.
Darfst du aber nicht viel Kaffee getrunken haben und zittern.
Über die Färbung des Rauchs haben wir auch gestern schon gesprochen und über das Glockengeläut als Unterstützung für den weißen Rauch. So, kommen wir noch zum heutigen Kandidatencheck mit Chefredakteur Renato. Wir schauen dafür nach Litauen. Dort gibt es Kardinal Rolandas Makrickas. Warum ist der so spannend?
Also ich würde mal sagen, wenn die Papstwahl ein Film wäre, wäre das der, der als Papst am Ende rauskommen würde. Die Geschichte ist nämlich ziemlich spannend, die sich da ereignet hat. Ich gestehe, ich habe bis vor 3 Wochen noch nie was von dem gehört und die meisten anderen Vatikan-Journalisten hier auch nicht. Ich habe aber in den letzten Tagen immer mehr E-Mails auch von Hörern gekriegt, die gesagt haben, das ist doch eigentlich ein spannender Typ. Warum wird nicht mehr über den gesprochen? Und das Hauptargument ist, dass Franziskus ihn in seinem Testament erwähnt hat, als aller einzigen Menschen. Warum? Franziskus, das wissen wir ja, wurde nicht im Petersdom bestattet, sondern in der römischen Kirche Santa Maria Maggiore. Und das ist so einer der Hauptverantwortlichen für diese Kirche. Und der Papst hat sich gewünscht, dass er persönlich sich darum kümmert, die Grabstätte fertig zu machen, Beerdigung zu organisieren. Das ist so der Moment, wo die Öffentlichkeit so ein bisschen auf den aufmerksam geworden ist. Das ist ein sehr stiller Typ, der ist gelernter Diplomat, der hat für den Vatikan in verschiedenen Ländern gearbeitet, ist vor ein paar Jahren an den Heiligen Stuhl gekommen. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das wäre mal einer, der kein großes Aufhebens um sich macht, der halt eine ganz andere Art Papst wäre und in der geopolitischen Situation, wo Litauen zwischen Ost und West gerade so im Fokus steht, wäre das halt auch ein interessantes, wichtiges Signal, was man setzen könnte. Ein Satz noch dazu, warum der wichtig ist. Die Kirche, wo der Papst beigesetzt ist, Santa Maria Maggiore, wurde in den letzten Jahren ziemlich bemisswirtschaftet. Da gab es Finanzprobleme, da gab es Führungsprobleme. Und der wurde vor ein paar Jahren vom Vatikan da quasi als Kontrolleur eingesetzt. Und bis heute ist er nicht hauptverantwortlich für diese Kirche, sondern ist dem Erzpriester quasi beigeordnet. Man nennt das Koadjutor mit Nachfolgerecht. Und das über diesen eigentlichen Chef Chefpriester, der für die Kirche verantwortlich ist auf dem Papier, wo jetzt Franziskus liegt, niemand redet, sondern die alle nur zu diesem Stellvertreter-Nachfolger gehen, das sagt eigentlich sehr, sehr viel aus, dass der eine große Rolle für die Kirche spielt und halt eben auch eine sehr große Rolle für Franziskus gespielt hat.
Die Kollegin Sonja hat mit Rolandas Magrizkas auch kurz gesprochen, hat mit ihm ein Interview geführt und ich habe sie danach mal gefragt, welchen Eindruck sie von ihm hatte. Und das hat sie gesagt.
Freundlich, offen und auch zugewandt der Person, die da war. Also man hatte wirklich das Gefühl, okay, der redet auch jetzt gerade mit dir. Das Gefühl hatte man auf jeden Fall.
Also sie hat sich sehr wohl gefühlt in dieser Interviewsituation. Renato, würdest du sagen, dass er Papst kann?
Ja, am Ende ist das Konklave nun doch kein Film und es geht nicht um die spannenden Storys, sondern es geht darum, ob jemand für diesen Job geeignet ist. Und ich sehe zwei sehr starke Argumente gegen ihn. Das eine, dass er wirklich noch sehr frisch und sehr jung ist. Der ist 53 Jahre und wir haben ja teilweise schon über Leute Ende 60 gesprochen, dass die zu jung sind. Und er ist halt auch erst seit 2 Jahren im Kardinalskollegium, hat halt abseits von der Mitverantwortung für die Marienkirche keinen Verantwortungsposten in der Kirche vorher gehabt. Also ich glaube, die werden sich da lieber jemanden suchen, der Erfahrung hat, Dinge zu führen, vor Menschen zu reden. So schön die Story auch wäre, wenn der einzige Mensch, der in Franziskus Testament stünde, jetzt als nächster Papst kommt.
Morgen am Mittwochnachmittag beginnt der erste und einzige Wahlgang des Tages. Keiner erwartet wirklich für morgen weißen Rauch. Wir können dann also noch entspannt auf einen weiteren Kandidaten schauen. Konrad Krajewski, den Robin Hood des Vatikans.
Spannender Typ.
Das wäre dann wieder ein polnischer Papst. Und zum Abschluss dieser Episode noch der Rahmen zu unserem Anfangston von Angela Merkel. Sie hat dem Konklave-Podcast von domradio.de heute ein Interview gegeben und sie war ja sehr auf einer Linie mit Papst Franziskus. Ich glaube, sie hätten ganz gut koalieren können, die beiden. Besucht hatte sie ihn mehrfach.
Für ihn war auch klar, dass Migration nicht an der deutsch-österreichischen Grenze bekämpft werden kann, sondern dass es darum geht, dass Länder, die heute im Krieg leben, die arm sind, dass sie mehr Chancen bekommen. Darüber brauchte man nie zu reden. Er hatte Laudato Si geschrieben. Er hat sich um die Gemeinschaftsgüter der Menschheit sehr viel Sorgen gemacht. Und ich war jemand in der Politik, die auch immer gerne über den Tellerrand hinaus gedacht hat. Und das hat, glaube ich, so eine gute Grundstimmung erzeugt.
Die Kritik an der aktuellen Politik Rambo-Zambo haben wir zur Kenntnis genommen. Naja, jedenfalls war die gute Stimmung zwischen Angela Merkel und Papst Franziskus dann fast schon überschwänglich, sodass sich die damalige Bundeskanzlerin zu einer informellen Verabschiedung hinreißen ließ.
Ich habe so immer so gut verstanden, dass er im Gästehaus Santa Marta gewohnt hat und eben nicht in diesen großen Vatikanräumen. Und als ich mich damals verabschiedet habe, und damals war ja noch Herr Genswein sein zuständiger Prälat, und da habe ich dann einfach in die Hand geschüttelt und gesagt, und das nächste Mal mit einer Pizza auf der Piazza. Und das wurde dann noch von dem Vatikanradio so ein bisschen mit aufgenommen. Es war mir ein bisschen peinlich.
Ach, ich finde es nicht peinlich, sondern es ist einfach ein Zeichen dafür, dass man sich gut versteht. Und im Übrigen auch ein schönes Bild, das es natürlich aber nie gab mit der Pizza auf der Piazza. Obwohl, ich glaube, Franziskus wäre es zuzutrauen gewesen. Er hätte es bestimmt gemacht. Einfach so. Übermorgen startet also das Konklave. Es wird wahrscheinlich sehr bald einen neuen Papst geben. Wen wünscht sich die evangelische Christin Angela Merkel für die Katholiken? Namen nennt sie natürlich nicht, aber die Ausrichtung ist schon ziemlich eindeutig.
Wenn also eine nächste Enzyklika sich auch wieder mit den Gemeinschaftsgütern beschäftigen könnte oder wenn einfach dieser Faden, den er gesetzt hat, eines menschennahen Papstes fortgesponnen wird. Aber jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist in der Politik so und das ist auch bei der Papstwahl so. Und Kardinal Marx hat es eigentlich gut gesagt. Er hofft, dass so ein einigender Gedanke über die Kardinäle kommt. Und das wünsche ich einfach dem Konklave.
Ja, ein einigender Gedanke, klar. Aber gerne auch ein zweiter Franziskus. So klingt es da aus diesen Worten der Bundeskanzlerin AD.
Würde ich auch so sehen, ja.
Das vollständige Interview mit Angela Merkel gibt es in einer Bonus-Episode. Darin erfahrt ihr unter anderem, wie sie Papst Franziskus um Rat fragte und welche Bedeutung sein Geschenk an sie bis heute hat. Klickt unbedingt rein.
Und damit sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Liken, fürs Teilen. Ich schicke hier morgen Lara in den Podcast-Ring und freue mich dann über zwei Frauen am Mikro.
Ich freue mich auch. Thema morgen übrigens, der Vatikanstaat steht offiziell still gerade. Was hat das zu bedeuten? Wir werden mit einem ehemaligen Kurienmitarbeiter sprechen. Ich glaube nämlich gar nicht, dass da überhaupt was stillsteht.
Genau. Tschüss für heute, sagen eure Hosts Susanne und Tobias.
Das Konklave, der Podcast zur Papstwahl. Bei domradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.